Technik sagt mir kurz, ob ich es richtig krumm gebogen habe. Super, Daumen nach oben. Gut, guten Morgen zusammen. In den letzten Tagen hatten wir ja mal was wir seit 30 Jahren, also gefühlt, die Zahl mag jetzt ist so ganz grob reingegriffen, 30 Jahre nicht mehr hatten. So einen Schnee gab es in meiner Erinnerung, also so einen Winteranfang gab es jetzt schon ganz, ganz lange nicht mehr. Und wir hatten alle Hände voll zu tun, nehme ich mal an, oder? Wird schon ein paar Rückenschmerzen geben, bis auf die, die eine Schneefräse haben und einfach nur haben laufen lassen. Genau, deswegen ist es manchmal ganz gut, wenn man dann auch wieder Gelegenheiten hat, wo man still werden kann, zur Ruhe kommt. Und das wollen wir jetzt heute Morgen machen. Dafür sind wir ja auch hier, dass wir diese Geschäftigkeit und die Anstrengungen mal beiseite legen und still werden und auf den Herrn schauen. Und da gibt es auch einen Psalmisten, der das genau so formuliert hat. Das soll jetzt nur ein kleiner Einstieg sein. Wir schauen mal eben in den Psalm 46. Das ist ein Psalm, der vielleicht für einige Menschen mehr Bedeutung hat als für uns in unserer sonnigen, schönen Allgäuer Winterlandschaft mit viel Komfort. Aber auch hier kann man Sorgen haben und belastet und aufgewühlt sein. Und hier haben wir einen Psalm, der davon spricht, dass unser Gott eine feste Burg ist. Ich lese mal nur drei Verse, die ersten zwei und den elften. Ein Lied der Kinder Korach nach der Melodie Jungfrauen vorzusingen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Und in Vers 11 heißt es dann eben, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Also das ist ein Trostpsalm und eine Aufforderung zu erkennen, dass Gott Gott ist, dass er der ist, und das tut man am besten, indem man in sein Wort schaut. Da kann man auch zur Ruhe kommen, still werden. Und jetzt gibt es ein paar ganz spannende Aufforderungen im Wort, im Neuen Testament, das Alte Testament nicht zur Seite zu legen, sondern sich daraus zu bedienen, wenn man Gott erkennen will in der Stille. Und das ist recht interessant. Das sind vier Stellen, die ich jetzt rausgegriffen habe. Und genau das wollen wir heute machen. Wir wollen gucken, diese Empfehlung in das Alte Testament zu schauen. Warum haben wir diese Empfehlung im Wort? Dann wollen wir das tun. Wir wollen einige Abschnitte aus dem Alten Testament gemeinsam angucken. Und dann wollen wir natürlich wissen, ob die Hinweise und Zusagen, die wir im Neuen Testament bekommen haben, warum uns das nützt, warum uns das was bringt, was wir damit dann machen können in unserem Leben, das wir heute führen. Das ist mal so das, was wir vorhaben. Irgendwo so in der Mitte habe ich dann auch eine Überschrift für die Predigt, die das ein bisschen aufgreift. Ja, wir sind also eingeladen und aufgefordert, im Neuen Testament ins Alte Testament zu schauen und gucken jetzt mal in vier Stellen. Die erste ist Römer Kapitel 4, Vers 23. Römer Kapitel 4, Vers 23. Da wird vorher das Beispiel, das Glaubensbeispiel Abrahams geschildert. Abrahams Gerechtigkeit aus Glauben ist Kapitel 4 bei mir in der Schlachterübersetzung überschrieben. Und im Vers 23, also wir lesen 22 bis 24, heißt es dann wie folgt: Darum ist es ihm, also dem Abraham, auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Was nämlich? Dass er geglaubt hat. Aus Glauben ist er gerechtfertigt. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Das ist aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet wurde, sondern auch um unseretwillen, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt hat, der wegen unserer Übertretungen dahingegeben wurde und zu unserer Rechtfertigung auferweckt worden ist. Also hier sehen wir, um unseretwillen erfahren wir im Alten Testament von der Glaubenstat Abrahams, damit wir gestärkt sind und sicher sind in unserer Überzeugung, in unserer Glaubensgrundlage, dass wir Gerechtigkeit aus Glauben haben, nicht aus Taten. Eine weitere Stelle, ein paar Seiten weiter, Römer 15, Vers 4. Da geht es jetzt um Belehrung. Römer 15, Vers 4. Denn alles, was früher geschrieben wurde, das wurde für uns als Belehrung geschrieben, damit wir durch die Geduld und den Trost der Schriften die Hoffnung haben. Also wir können sehen, wie Gott unveränderlich früher schon mit Menschen gehandelt hat, bekommen das beschrieben und dürfen uns daran trösten, dass auch damals Menschen Fehler gemacht haben, Menschen an Anforderungen gescheitert sind, getröstet worden sind, aufgerichtet worden sind durch den Herrn und geführt worden sind und Rat und Belehrung bekommen haben vom Herrn, von unserem Gott und Vater. Noch zwei Stellen, 1. Korinther Kapitel 10, auch nur ein paar Blätter weiter hinten. Das ist jetzt ein bisschen länger und bereitet uns auch schon ein bisschen mehr auf den Text vor, den wir gleich im Alten Testament uns anschauen wollen. Israel als Beispiel heißt da schon die Überschrift. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Und alle sind auf Mose getauft worden, in der Wolke und im Meer. Und alle haben dieselbe geistliche Speise gegessen. Und alle haben denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus dem geistlichen Felsen, der mitging. Der Fels aber war Christus. Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden in der Wüste niedergestreckt. Das ist als Beispiel für uns geschehen, damit wir keine bösen Begierden zulassen, wie jene begehrlich wurden. Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um zu spielen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Also jetzt wird es schon ein bisschen konkreter mit der Belehrung. Und mit dem Beispiel und dem Vorbild, jetzt werden wir schon konfrontiert mit dem Tun in der Beziehung des Volkes Israel zu seinem Gott. Und es werden schon ein paar Probleme deutlich aufgezeigt, die uns als Beispiel dienen sollen, damit wir nicht die gleichen Fehler machen und sensibel sind für solche Themen. Letzte Stelle, die kennen wir alle, 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift. Ja. Lesen wir es mal. Zweiter Timotheus 3, Vers 16. Denn die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Zur Lehre, zur Überführung, zur Besserung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen und zu jedem guten Werk befähigt sei. Ja, Belehrung, Ermahnung, Vorbild, Überführung, Zurechtweisung, das sind alles jetzt nicht unbedingt die Dinge, nach denen wir uns jeden Tag ausstrecken. Weil eigentlich meinen wir ja, wir haben es so ein bisschen, es läuft eigentlich schon. Aber dann fallen uns ab und zu ja Dinge auf die Füße und dann wird uns klar, dass es vielleicht doch gut ist, wenn wir mal eine Korrektur nachfragen, vielleicht sogar selber erfragen beim Herrn und erst recht eine, die er uns anbietet, auch annehmen. Wenn wir nach Rat fragen, fällt uns das recht leicht. Wenn Gott unaufgefordert eine Belehrung für uns bereithält, vielleicht sogar durch einen Bruder oder eine Schwester, dann macht das manchmal schon viel, viel mehr Mühe, das anzunehmen. So macht der Herr das aber immer wieder mal. Also wir haben hier jetzt rausgefunden im Neuen Testament, wir sollen im Alten Testament uns bewegen, weil wir dort Vorbilder finden für unsere Glaubensgrundlage. Wir finden dort Belehrung, wir finden dort auch schlechte Vorbilder, die uns ein abschreckendes Beispiel geben. Und wir finden Zurechtweisung, Ermutigung aber auch, Lehre in der Gerechtigkeit. Und das zu dem Zweck, wie wir hier lesen, damit der Mensch Gottes vollkommen und zu jedem guten Werk befähigt sei. Jetzt haben wir einiges zusammengetragen und sind jetzt wahrscheinlich einigermaßen gespannt, hoffe ich zumindest, was wir jetzt im Alten Testament denn lesen werden. Wo jetzt also was drinstecken könnte für uns. Was meint ihr, was lesen wir im Alten Testament? Nee. Aber ich schreibe mir das jetzt auf, Thomas, und lese das mal nach, weil da scheint ja was drin zu sein. 1. Mose 15, 6. Machen wir ein andermal. Wir lesen Josua. Josua 23. Also wir lesen jetzt ein bisschen was, da kommen wir nicht drum rum. Aber ich finde es auch passend, es ist mir immer lieber, wenn das Wort spricht statt ich. Josua 23, 1 bis 13. Nach langer Zeit, als der Herr Israel Ruhe verschafft hatte vor allen seinen Feinden ringsumher und Josua alt und hochbetagt war, berief Josua ganz Israel, seine ältesten Häupter, Richter und Amtsleute und sagte zu ihnen: Ich bin alt und hochbetagt, und ihr habt alles gesehen, was der Herr, euer Gott, an allen diesen Völkern vor euch hergetan hat. Denn der Herr, euer Gott, hat selber für euch gekämpft. Seht, ich habe euch diese noch übrig gebliebenen Völker durchs Los zugeteilt, jedem Stamm sein Erbteil vom Jordan an, und alle Völker, die ich ausgerottet habe, bis ans große Meer in Richtung Westen. Und der Herr, euer Gott, wird sie vor euch ausstoßen und vor euch vertreiben, damit ihr Land einnehmt, wie euch der Herr, euer Gott, zugesagt hat. So seid nun sehr fest, dass ihr alles haltet und tut, was im Gesetzbuch des Mose geschrieben steht, dass ihr nicht davon abweicht, weder zur Rechten noch zur Linken, damit ihr nicht unter diese Völker kommt, die bei euch übrig geblieben sind, und weder anruft noch schwört bei dem Namen ihrer Götter, noch ihnen dient oder sie anbetet, sondern dem Herrn, eurem Gott, anhängt, wie ihr bis auf diesen Tag getan habt. Der Herr hat große und mächtige Völker vor euch vertrieben, und niemand hat euch widerstanden bis auf diesen Tag. Einer von euch jagt tausend, denn der Herr, euer Gott, kämpft für euch, wie er euch zugesagt hat. Darum achtet aufs Fleißigste auf eure Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott, lieb habt. Denn wenn ihr euch abwendet und euch an den Rest dieser Völker haltet, die unter euch übrig geblieben sind, und euch mit ihnen verschwägert, so dass ihr unter sie und sie unter euch kommen, so wisst, dass der Herr, euer Gott, nicht mehr alle diese Völker vor euch vertreiben wird, sondern sie werden euch zum Strick und Netz und zur Geißel in euren Seiten werden und zum Stachel in euren Augen, bis ihr aus diesem guten Land, das euch der Herr, euer Gott, gegeben hat, ausgerottet seid. Das ist eine Ansage, bei der man gemischte Gefühle kriegen kann. Da stecken tolle Zusagen drin, aber auch ganz glasklare, unmissverständliche Warnungen. Und interessant ist, dass wir hier an mehrmals gelesen haben, dass Gott selbst für das Volk gekämpft hat. Gott hat sie vor dem Volk her ausgetrieben, die fremden Völker. Und wie er das übrigens gemacht hat, das ist ganz wichtig, das brauchen wir nachher auch noch, wenn wir das dann auf unser Leben übertragen und anwenden wollen. Wir gucken mal eben gemeinsam zwei Verse noch in 2. Mose an, 2. Mose 23. Da bekommen wir noch eine interessante Information, wie Gott die Völker vertrieben hat. 2. Mose 23, 29 und 30. Ich nehme mal 28 noch dazu. Ich will Hornissen vor dir hersenden, damit sie die Heviter, Kanaaniter und Hethiter vor dir her vertreiben. Jetzt die beiden Verse. Ich will sie nicht in einem Jahr ausstoßen vor dir, damit das Land nicht wüst werde und sich die wilden Tiere gegen dich vermehren. Einzeln, nacheinander will ich sie vor dir her vertreiben, bis du zahlreich bist und das Land in Besitz nimmst. Also wichtig, Gott überfordert sein Volk nicht. Da wird nicht Tabula rasa gemacht und dann muss das Volk schauen, dass es mit dem riesigen neuen Besitz auf einmal zurechtkommt, sondern der Herr macht das Stück für Stück, so wie das Volk wächst, so wie es an Kraft zunimmt, damit es den neuen Besitz, der ihm anvertraut ist, auch im Sinne des Herrn verwalten kann. In Besitz nehmen, pflegen und wachsen mit dem, was anvertraut ist. Ganz wichtiger Grundsatz. Ja, und was ist jetzt daraus geworden, nachdem Josua diese sehr wichtige Ansprache gehalten hat? Wir brauchen nur ein paar Blätter nach Josua 23 weiter zu blättern in Richter 1 und erfahren dort, was daraus geworden ist. Wie hat das Volk die Rede umgesetzt? Richter 1, ich lese ein paar Verse ab, 27. Und Manasse vertrieb weder Bet-She'an mit den zugehörigen Orten, noch Taanach mit den zugehörigen Orten, noch die Einwohner von Dor mit den zugehörigen Orten, noch die Einwohner von Jibleam mit den zugehörigen Orten, noch die Einwohner von Megiddo mit den zugehörigen Orten. Die Kanaaniter vermochten in diesem Land zu bleiben. Als Israel mächtig wurde, machte es die Kanaaniter fronpflichtig, vertrieb sie aber nicht. Auch Ephraim vertrieb die Kanaaniter nicht, die in Geser wohnten, sondern die Kanaaniter wohnten mitten unter ihnen in Geser. Auch Sebulon vertrieb nicht die Einwohner von Kitron und die Einwohner von Nahalol, sondern die Kanaaniter wohnten mitten unter ihnen und waren fronpflichtig. Asser vertrieb weder die Einwohner von Akko noch die Einwohner von Sidon, von Achlab, von Achsib, von Helba, von Afek und von Rehob, sondern die Asseriter wohnten mitten unter den Kanaanitern, die im Land wohnten, denn sie vertrieben sie nicht. Und so geht es weiter. Also was ist draus geworden? Was ist draus geworden? Bitte? Nix, genau, nix ist draus geworden. Katastrophe. Und wir wissen ja, was kam. Und dann kommt tatsächlich die Ansage, Richter Kapitel 2, wir lesen da sechs Verse. Richter Kapitel 2, die ersten vier. Es kam aber der Engel des Herrn von Gilgal herauf nach Bochim und sagte, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe und habe gesprochen. Ich wollte meinen Bund mit euch in Ewigkeit nicht brechen. Ihr aber solltet keinen Bund schließen mit den Bewohnern dieses Landes und solltet ihre Altäre zerbrechen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Warum habt ihr das getan? Da sagte auch ich will sie nicht vor euch vertreiben, so dass sie euch zur Schlinge und ihre Götter euch zum Fallstrick werden. Als der Engel des Herrn diese Worte zu allen Kindern Israel geredet hatte, erhob das Volk seine Stimme und weinte. Und die Verse 18 und 19. Wenn aber der Herr ihnen Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter und half ihnen aus der Hand ihrer Feinde, solange der Richter lebte. Denn ihr Wehklagen über die, die sie zwangen und bedrängten, jammerte den Herrn. Wenn aber der Richter starb, so wandten sie sich wieder um und trieben es ärger als ihre Väter, indem sie anderen Göttern folgten, um ihnen zu dienen und sie anzubeten. Sie ließen nicht von ihrem Tun und von ihrem halsstarrigen Lebenswandel. Und jetzt sind wir beim Stichwort. Der Lebenswandel. den haben wir ja auch, oder? Und in einer Beziehung zum Herrn stehen wir auch. So wie das Volk Israel in einer Beziehung stand nach dem alten Bund, so stehen wir in einer Beziehung zu unserem Herrn Jesus im neuen Bund. Jetzt können wir uns fragen, ist die Situation, die hier mit dem Volk beschrieben wird, mit Israel, diese Situation, geh in das gelobte Land, nimm es in Besitz und vertreibe die Völker vor dir her. Das ist ja jetzt das Thema, was wir jetzt gelesen haben, sehr ausführlich. Und jetzt fragen wir uns, wenn wir an die Empfehlungen von vorhin denken, es geht um unsere Glaubensgrundlage, lies das zur Belehrung, lies das zum Vorbild, zur Warnung, lies das zur Überführung, zur Zurechtweisung, für die Übung in der Gerechtigkeit. Was bringt uns das jetzt? Sind wir in einer ähnlichen Situation? Also die, wie wir heute jetzt hier sitzen als Gläubige, die sich vor 1, 2, 20, 17, 12, 15, 28 Jahren bekehrt haben und zum Herrn gefunden haben, wiedergeboren sind. Heute? Mal sehen. Jedenfalls, als wir mit unserer ungläubigen Existenz, jeder an dem Punkt in seinem Leben, den Herrn Jesus kennenlernten und uns bekehrten und wiedergeboren wurden, da hat unsere Existenz, das könnte man vergleichen mit diesem Land, um das es hier geht. Das war bewohnt von unserem alten Menschen mit seinen Gewohnheiten. Und mit der Wiedergeburt wechselt der Eigentümer. Wir gehören jetzt Jesus Christus. Und nun geht es darum, als Besitzer in diesem Land, nämlich unserer Existenz, geführt durch den Geist Gottes, dieses Land, unser Leben, in Besitz zu nehmen. Aber nicht mehr nach den alten Ideen unseres alten Menschen, die dort noch verwirklicht sind, sondern in Besitz nehmen, geführt durch den Geist Gottes, nach der Vorgabe unseres Herrn. Also unser Leben als das Land, die alten Gewohnheiten, das alte Leben als die Völker, die in dem Land vorzufinden sind, in dem Moment, wo wir wiedergeboren werden. Und nun der Auftrag, den Gott an uns hat, nimm dein Leben in die Hand. Führ es mit dem Geist. Und dann werden einige Gewohnheiten bleiben können und bestimmte Gewohnheiten wird man ausrotten müssen, weil sie nichts mit der Gemeinschaft Gottes zu tun haben und weil sie uns zu Stacheln in den Seiten und zu Dornen in den Augen werden, wenn wir ihnen Raum lassen. Und dann finden wir uns genau in der Situation wieder. Das ist natürlich kein Zustand, den man einfach dann so schnell beiseite legt. Das sehen wir ja auch am Volk Gottes. Das ist ein Feldzug, das ist ein Eroberungszug. Wir sind aufgerufen, unsere Existenz, die mit der Wiedergeburt einen neuen Eigentümer bekommen hat und deren Besitzer wir sind. Also der Unterschied zwischen Eigentum und Besitz ist klar, oder? Ich bin der Eigentümer dieser Bibel, wird keine Jura-Vorlesung, gar keine Sorgen haben. Ich bin der Eigentümer dieser Bibel. Ich gehe jetzt zu Michael und sage ihm, Michael, ich gebe dir die Bibel jetzt für eine Woche. Jetzt ist der Michael Besitzer, weil er hat sie jetzt. Er kann sie jetzt in den Schrank stellen, sich unter den Arm klemmen oder darin lesen. Sie gehört aber nach wie vor mir. Und wenn ich ihm jetzt sage, lies jetzt mal Hiob, Johannesevangelium, Sprüche Kapitel 1 und die Offenbarung und einen Römerbrief. Dann habe ich ihn aufgefordert, mit dem Besitz was zu tun. Gehören tut die Bibel aber trotzdem mir. So ist es mit unserem Leben. Wir gehören Jesus Christus. Aber wir sind Besitzer unseres Lebens. Wir müssen es nämlich führen. Wir müssen tatsächlich darin handeln jeden Tag, sollen was damit tun. Und das nach der Vorgabe und dem Geist Gottes. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Und da finden wir uns, nachdem wir gerade schon kurz das Stichwort Römer gehört haben, in der Situation wieder, die wir alle kennen, die in Römer 8 hervorragend beschrieben ist. Das lesen wir. Da steht es schon drüber, das neue Leben im Geist. Davon sprachen wir gerade. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Aha. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es schwach war durch das Fleisch, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch leben, sondern eben nach dem Geist. Denn die fleischlich sind, streben nach dem, was der menschlichen Natur entspricht. Die aber geistlich sind, streben nach dem, was des Geistes ist. Aber fleischlich gesinnt sein bedeutet Tod und geistlich gesinnt sein bedeutet Leben und Frieden. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, weil sie dem Gesetz Gottes nicht untertan ist. Denn sie kann es auch nicht. Also das ist genau die Situation, in der man sich ja wiederfindet. Man hat also den natürlich gesinnten Menschen, von dem wir gerade gelesen haben, der jetzt aber Jesus Christus gehört und nach dem Geist Gottes ein neues Leben führen will. Der diesen Besitz, der ihm jetzt anvertraut ist, einnehmen will und ausfüllen will mit dem Guten, was vorherbereitet ist. Und diese Gegensätze, die da miteinander streiten und die sich niemals in Ruhe lassen, ja, wie wir hier gelesen haben, in Vers 7. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, weil sie dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn sie kann es auch nicht. Ja, diese Feindschaft hört, solange wir leben, nicht auf. Es gibt keine weiße Fahne. Es gibt auch keinen Waffenstillstand. Diese Feindschaft ist aktiv in unserem Leben jeden Tag. Und deswegen ist es auch ein Problem, wenn wir die nicht für uns nach dem Geist ausrotten, die Dinge, die dazu gehören. Wie das aussieht, gucken wir uns beispielhaft mal eben, in Galater 5 an. Ist auch eine Stelle, die wir alle kennen. Da wird das sehr eindrucksvoll gegenübergestellt, was dem Leben nach dem Geist und dem fleischlichen Leben entspricht. Und wird auch so beschrieben, klar erkennbar heißt es da in Galater 5, Vers 19. Klar erkennbar sind die Auswirkungen unserer natürlichen Begierden, nämlich Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Völlerei und dergleichen, von denen ich euch voraussage, wie ich auch früher schon gesagt habe, dass die, die sowas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das sind alles Auswirkungen, die gegeneinander streiten. Das sind dann Ergebnisse, das sind die schlechten und die guten Früchte, die man dann sieht, also die Auswirkungen eines Lebens nach den alten Gewohnheiten, die in diesem Land unseres Lebens noch wohnen, und den neuen Gewohnheiten, denen wir Raum geben sollen in unserem Leben, dass sie sich dort etablieren und das Land einnehmen. Und nun ist es ja da genauso, wie wir es vorhin in 2. Mose gelesen haben. Der Herr macht da auch nicht sofort ratzfatz und alles ist aufgeräumt. Das ist ein Feldzug, den wir uns jeden Tag vor Augen stellen müssen. Aber wenn wir mit dem Herrn gehen, dann wird es auch da so sein, wie es beim Volk war, dass letzten Endes er die alten Gewohnheiten vor uns her vertreiben und ausstoßen wird, wenn wir uns nach einem Leben im Geist ausstrecken. Den Kampf selbst werden wir nicht gewinnen gegen die alten Gewohnheiten. Aber Jesus hat ihn gewonnen. Und auf ihn und seinen Sieg können wir uns berufen. Und auch da wird es so sein, dass der Herr auswählt, welche, so wie er früher die Völker ausgewählt hat, die als nächstes anzugreifen sind und zu vertreiben sind. So wird er auch in unserem Leben uns Gewohnheiten aufzeigen, die als nächstes dran sind. Auch da haben wir ja manchmal so ganz eigene Vorstellungen. Ich würde gerne jetzt das loswerden. Das möchte ich gerne noch ein bisschen zurückstellen. Da fühle ich mich gerade eigentlich noch ganz wohl. Darum geht's aber nicht. Sondern das, was uns der Herr vorlegt, das sollen wir anpacken. im Vertrauen auf Jesus Christus und sollen es besiegen und ausrotten, wenn es nicht zu einem Leben mit dem Herrn passt. Einen Psalm wollen wir uns noch anschauen, weil da gezeigt wird, wie schwer das Leben wird, wie wir ausgesogen werden, wie viel Kraft, Mut und Freude es uns kostet, wenn wir den Ratschlägen, wann wir welche Gewohnheiten ausrotten sollen, nicht folgen. Da beschreibt nämlich der Psalmist, wie man sich dann fühlt, wenn man das nicht tut. Psalm 38. Übrigens an dieser Stelle, wie versprochen, die Predigt soll heißen Eigentum, Besitz und Gewohnheiten. Denn darum geht es. Wir gehören dem Herrn, wir besitzen unser Leben und wir wollen Gewohnheiten Raum schaffen, die mit dem Geist Gottes übereinstimmen. Psalm 38. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm, denn deine Pfeile stecken in mir und deine Hand drückt mich. Es ist nichts Gesundes an meinem Leib wegen deines Drohens und ist nichts Heil in meinen Gebeinen wegen meiner Sünde. Denn meine Sünden wachsen mir über den Kopf wie eine schwere Last, sind sie mir zu schwer geworden. Meine Wunden stinken und eitern wegen meiner Torheit. Ich gehe krumm und sehr gebeugt. Den ganzen Tag gehe ich traurig umher. Denn meine Lenden verdorren ganz und nichts Gesundes ist an meinem Leib. Kraftlos bin ich und sehr zerschlagen. Ich heule vor Unruhe meines Herzens. Herr, du kennst all mein Sehnen und mein Seufzen ist dir nicht verborgen. Mein Herz bebt, meine Kraft hat mich verlassen und das Licht meiner Augen ist verschwunden. Meine Lieben und meine Freunde ziehen sich zurück und scheuen meine Plage und meine Nächsten halten sich fern. Das beschreibt den Zustand eines Menschen, der Frondienste von solchen unangebrachten Gewohnheiten zulässt, der sich sagt, es reicht doch, wenn die Gewohnheiten klein sind. Ich habe sie schon im Griff. Die müssen mir Frondienste leisten, wie Israel, die Völker damals, die nicht ausgetrieben wurden. Da hat man gedacht, die nützen was. Sie haben nichts genützt, auch wenn sie Frondienste geleistet haben. Hätten sie der Arbeit lieber selber gemacht, aber abgesondert. Diese Gewohnheiten, die wir so klein zu halten glauben können, die bringen uns um am Ende. Die bringen uns in den Zustand, der hier in diesem Psalm beschrieben ist. Dann gehen wir gebückt und jammern über unsere Wunden und sind kraftlos. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Auftrag, den wir vom Herrn kennen, dass wir den umsetzen. In Josua 11 steht der übrigens, braucht ihr nicht aufschlagen jetzt, das ist nur noch ein Vers, den lese ich eben vor. Da wird nochmal ganz kurz beschrieben, wie sich der Herr das ursprünglich gedacht hat. Josua 11, Vers 20. Das geschah, also dass die fremden Völker immer auf Krieg aus waren. Die haben ja das Volk Israel nicht mal durchziehen lassen, sondern haben gesagt, nein, gar nichts wollen wir. Wir wollen die Konfrontation. Warum? Das geschah so von dem Herrn, dass ihr Herz verstockt wurde, um Israel im Kampf zu begegnen, damit an ihnen der Bann vollstreckt wurde und ihnen keine Gnade widerfuhr, sondern sie vernichtet wurden, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Denn die Gnadenzeit für diese Völker war vorbei. Das waren viele hundert Jahre, das war vorbei, nun kam Gericht. Und so soll das auch für uns sein und für uns gelten. Dass wir also unser Leben durchforsten und uns zeigen lassen, nachdem wir wissen, alle Schrift ist von Gott und nützlich, damit wir zubereitet werden zu jedem guten Werk, völlig ausgerichtet, auf das, was Gott für unser Leben bereithält. Also wollen wir uns nach der Decke strecken und fragen, welche Gewohnheiten können bleiben und welche Gewohnheiten müssen ausgerottet werden aus meinem Leben. Denn da, wo Jesus Christus ist, ist Leben, und da, wo Gottes Geist ist, da ist Freiheit. Das ist eine ganz wichtige Tatsache oder zwei wichtige Tatsachen. Und wir lesen dazu noch zum Abschluss 2. Korinther 3, die Verse 17 und 18. In diesem Kapitel 3, da geht es um die Gegenüberstellung des Alten und des Neuen Bundes und wie wunderbar wir wirklich Zugang haben, unmittelbar zu unserem Herrn und in der Erkenntnis reich sein dürfen. Dann heißt es in 17 und 18, denn der Herr ist Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wir müssen ja bedenken, viele von diesen Gewohnheiten, die wir nicht ausrotten, die wollen uns ja in einer Abhängigkeit halten. Die dienen ja nicht dazu, dass wir ein gesegnetes und freudvolles Leben haben, sondern die sind einfach nur da und beanspruchen Besitz, ohne jede Berechtigung. Und wollen uns binden an das, was früher einmal war. Wie so ein Klotz am Bein. Denn wo der Herr ist, denn der Herr ist Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel, das ist das Wort Gottes, und werden in dasselbe Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist dieses Umgehen des Herrn mit uns, dass er uns Stück für Stück hilft, diese Gewohnheiten zu vertreiben. Was ist das letzten Endes, was wir hier jetzt gemacht haben? Wir haben uns letzten Endes mit Heiligung beschäftigt. Und werden in dasselbe Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ganz so, wie der Geist des Herrn wirkt. Heiligung, das ist das, was Gott seinem Volk damals anempfohlen hatte. Vermischt euch nicht. Schafft eine klare Grenze, das wird euch zum Segen sein. Das erhält euch euer Leben, erhält euch den Bund. Und so ist es mit uns auch. Ich will zum Abschluss danken und beten. Lieber Herr Jesus Christus, in dir haben wir Leben bekommen und Freiheit. Herr, hab Dank, dass du uns in deinem Wort so viele gute Anhaltspunkte gibst, so viele gute Warnungen, Vorbilder, schlechte wie gute Ermahnung, diese wunderbaren Zusagen und vor allem, dass du da bist, Herr. Dass du der bist, der für uns kämpft. Wir loben und preisen dich, dass du uns vorangehst und wir nur nachfolgen müssen. Wir beten, dass du uns ja diesen außerordentlichen Fleiß schenkst, von dem Josua gesprochen hat. Dass wir auf unsere Seelen achten, fleißigst und uns anstrengen, die alten Gewohnheiten unseres Lebens auszurotten und deinem Geist in unserem Leben Besitz zu verschaffen. Wirkungskreis zu geben. Herr, hab Dank, dass wir das mit dir machen dürfen und hab Dank, dass du uns zum Ziel führen wirst. Wir loben und preisen dich für die herrliche Freiheit, die wir in dir haben und für die Zusage, in Ewigkeit bei dir sein zu dürfen. Amen.